Horse! You have failed in your mission! We are lost, with no sign of Sweetville. Do you have any final words before your summary execution? The usual story. Fourth one this week, and I'm not even hungry.
Sweetville, sir.
Do you know it?
Turn around when possible. Then, at the end of the road, turn right.
What?
Bear left for a quarter of a mile and you'll have reached your destination.
Thank you. What is your name?
Thomas, sir. Thomas Thomas.
I think you will do well, Thomas Thomas.
Bayerischer Landtag beschließt Auffanggesellschaft für entlassene Verwandte von Politikern. Dies wurde nötig, weil nach Bekanntwerden der Amigo-Affäre im Freistaat Zehntausende Ehegatten, Kinder und Geschwister entlassen werden mussten, die in der freien Wirtschaft wohl kaum eine Chance haben. In verschiedene Qualifizierungsmaßnahmen sollen die Politikerverwandten in den nächsten Jahren lernen, wie man als Normalsterblicher ohne Vitamin B Stellenanzeigen durchsucht, Initiativbewerbungen schreibt und Praktika absolviert.
Nummer 375, Werbettel. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 375. Kompott, den ich am heutigen sommerlichen Freitag, dem, was haben wir doch gleich, 17. Mai 2013, Tag 137, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 9:57.
Ja, weil ja, Tag 137. Das ist ja auch nicht deswegen weiß, weil es 7 Tage nach 130 war. Das Intro nebenbei habe ich aus einer gewissen Dr. Wer noch gleich Folge. Strax. Tom. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Thomas hatte ich erst nicht so verstanden. Aber ja. Und aus dem Postillon-Podcast entnommen. Und was es hier aber wieder auf die Ohren gibt, ist nicht so sehr bettelnde Werbung. Das heißt doch, bettelnde Werbung gibt es auch. Aber ist nicht so sehr ein Pferd, was fehlgeschlagen ist, sondern wieder die übliche Dreiteilung. Nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Space und Mafia. Mafia und Space. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich mal wieder eine Terrorecke rund um die NSU eingefunden hat. Diverse Wahlkrampfmeldungen und mehr. 17 Grad, sunnige. Oh ja, milde Grüße. Die 17 Grad, Windchillen wie 18, Comfort Level wie 17 und der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 11 oder hier 9 km/h aus dem Ischt. Oder so. Ist warm. Und von dem gestern noch angedrohten Niederschlag hat sich die Wettervorhersage gestern Abend dann wieder verabschiedet. Aber ja. So, dann gucken wir mal. Da haben wir mal wieder die Terrorecke. Dieses Mal mit einem wieder mal sehr großen NSU-Block. Als wir da hätten. Aus der Kategorie nicht so wirklich überraschend, aber ja, über die Befangenheitsanträge im NSU-Verfahren ist völlig überraschend und entschieden worden. Und völlig überraschend sind beide Antragsgruppen. Das waren ja, glaube ich, irgendwie mehr als zwei Anträge. Also jedenfalls alle Anträge sind abgelehnt worden. Die Richter wären nicht befangen. Wurde geurteilt oder gefestgestellt oder wie auch immer. Das ist jedenfalls das Ergebnis. Im Prozess um die Morde der rechtsextremen Terrorzelle NSU hatte das Oberlandesgericht München beide Befangenheitsanträge der Verteidigung abgelehnt. Wie ein Anwalt der Nachrichtenagentur Reuters sagte, wurde der Antrag seines Mandanten Wohlleben gegen den Vorsitzenden Richter Götzel und zwei seiner Kollegen zurückgewiesen. Am späten Nachmittag wurde gemeldet, dass auch der Befangenheitsantrag der Verteidiger der Hauptangeklagten Schäper abgelehnt wurde. So, oder anders ausgedrückt. Die Richter wären nicht überfangen, beziehungsweise zumindest aus den Anträgen wurde nichts. So. Jawohl. So, dann ging es weiter mit dem Zscherdacht. Weil die Bundesanwaltschaft geht nach einem Bericht eines Nachrichtenmagazins einem neuen Verdacht gegen Beate Zschäpe nach. Sie hat womöglich vor 12 Jahren eines der Anschlagsziele der Terrorzelle NSU ausspioniert. Die Inhaberin des deutsch-iranischen Lebensmittelgeschäfts in Köln, in dem am 19. Juni 2001 eine Bombe explodiert war, habe kürzlich Beamten des Bundeskriminellen Amts gesagt, 1 bis 2 Monate vor dem Anschlag sei eine junge Frau in den Laden gekommen und habe unbedingt auf die Toilette gewollt. Ja, sagen wir mal so, das sollte man eigentlich annehmen, dass, wenn sie denn schon der Mittäterschaft beschuldigt, angeklagt wird, dass dann so eine Details vielleicht im Gerichtsverfahren schon längst bekannt sind und ihr dann bei Gelegenheit vorgeworfen werden. Ja, also mal davon abgesehen, inwiefern ist das jetzt eine Nachrichtenmeldung, dass in einem Lebensmittelgeschäft, in dem dann später mal eine Bombe explodiert ist, eine junge Frau auf Klo wollte? Na, also Nachrichtensituation erschließt sich nicht auf den ersten Blick. So, dann gibt es eine Berlin-Neopanne. Weil bei der Aufarbeitung der NSU-Mordserie ist nämlich eine weitere Panne der Berliner Polizei bekannt geworden. Hat schon mal jemand nachgezählt, wie viele Pannen die Berliner Polizei da jetzt so im Schnitt pro Woche fallen lässt? Mehr als eins, ne? Also pro Woche. Wie nämlich der Berliner Innenhenkel im Abgeordnetenhaus mitteilte, wurde erneut der Hinweis eines V-Nazis nicht an den NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages weitergeleitet. Ähnliche Versäumnisse hatte es bereits in der Vergangenheit mehrfach gegeben. Henkel nannte den neuesten Fall eine unbegreifliche Schlamperei, die personellen Konsequenzen nach sich ziehen werde. Herr Henkel, helfen Sie mir mal eben kurz beim Nachdenken. Wer ist doch gleich der politisch Verantwortliche? Ein gewisser Herr Innensenator vielleicht? Der heißt Teekanne? Nein? Na, also was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Na, vor allen Dingen, hätte man nicht irgendwie erwarten können, dass nach der letzten Panne, wo mal Informationen eben ganz unauffällig niemand weitergelitten hat, irgendetwas gemacht hätte worden sein können, dass so etwas sich nicht wiederholt. Wenn sich hier jetzt schon mal dieselbe Panne mehrfach wiederholt, kann man daraus schließen, dass also offensichtlich aus der ersten Panne niemand gelernt hat und vor allen Dingen nichts getan wurde, um zu verhindern, dass sowas in Zukunft noch häufiger passiert. Das heißt, wir können auch davon ausgehen, dass das nicht unbedingt die letzte Panne ihrer Art war. Na, aber hey. Aber, ja, ne, also, Herr Henkel, wer ist doch gleich politisch verantwortlich? Wessen Rücktritt hätten wir denn jetzt gerne? Weiß auch nicht. So, habe ich mir am Montag reingeklebt. Dann gibt's Profort. Weil bei dem Oberlandesgericht München ist der Prozess gegen das mutmaßliche NSU-Mitglied Schäpe und weiter Angeklagte fortgesetzt worden. Das nämlich dann am 14. völlig überraschend, ne, weil wenn der nächste Termin am 14. ist, Befangenheitsanträge alle schon abgelehnt. Dann geht der Prozess am 14. weiter. Zunächst ging es um eine Reihe von Anträgen und Antragsankündigungen, sowohl der Verteidiger als auch der Vertreter der Nebenklage. Nachdem ja bei der Nebenklage sich irgendwelche Fritzen dann schon aufgeplustert haben, von wegen, nein, das kann doch nicht sein, hätte ja jetzt nun eigentlich sich irgendjemand mal aufplustern müssen. Nein, also dass die Nebenklage auch Anträge stellt, das kann ja nun nicht sein. Die wollen ja nur verzögern. Knapp 30 Minuten nach Beginn unterbrach der Vorsitzende Richter Götzl die Sitzung für weitere Beratungen, bla 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 bla. So, dann gab es auch mal wieder neue Anträge, wie zum Beispiel die Hauptverhandlung auszusetzen und in einem größeren Sitzungssaal neu zu beginnen. Die beschränkte Kapazität des derzeitigen Saales verletze den Grundsatz der Öffentlichkeit, hieß es zur Begründung. Auch seien für die meisten Beteiligten keine ordnungsgemäßen Zeugenvernehmungen möglich, da sie die Zeugen nur von hinten sehen können. Das Gericht unterbrach anschließend die Sitzung zur Mittagspause. Also, ja, dann übliche, so frei nach dem Motto, der Saal ist uns zu klein. Ja, wenn ich das nicht völlig falsch mitbekommen habe, ist das allerdings der größte Saal, der in dem Gerichtsgebäude verfügbar ist. Und anders als bei der RAF wurde ja nicht einfach mal neu gebaut. Ja, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, was haben sie bei der RAF gehabt? Container? Na, also Container kann man ja relativ schnell aufeinander stapeln und da dann einen entsprechend großen Raum zusammen basteln. Das dauert ja nun nicht so unheimlich lange. Gebt ihnen 2 Monate Vorlauf. Motorflugzeug. Zwei, muss ich dafür einmal quer gegen die Sonne gucken. Ich sehe es nicht, aber ich höre es. Ja, also Motorflugzeug aus dem Podcast Motorflugzeug. So, dann völlig überraschend gab es dann auch Ablehnungen, weil größere Sitzungssaal, bla bla, abgelehnt. Der Grundsatz der Öffentlichkeit gebiete es nicht, die Verhandlung in einem größeren Saal zu verlegen, sagte der vorblubbernde Richter Götzl zur Begründung. Strafverfahren finden in, aber nicht für die Öffentlichkeit statt. Naja, also ich meine, dass dieser Richter mit der Öffentlichkeit ein Problem hat, das darf man ja allerspätestens wissen, seit es die Richter vom Bundesverfassungsgericht brauchte, um ihm zu vermitteln, dass es nicht angeht, die türkischen Medien aufgrund der Verfahrenswahl, wie denn die Medienplätze verteilt wurden, nicht in den Gerichtssaal zu lassen als Medien. Aber hey. So, dann gab es die große Verlese. Weil im NSU-Prozess hatte Bundesanwalt Herbert Diemer am zweiten Verhandlungstag die Anklage gegen die mutmaßlichen Neonazi-Terroristin Beate Zschäpe sowie vier weitere Beschuldigte verlesen. Die Bundesanwaltschaft wirft Zschäpe mit Täterschaft bei sämtlichen Taten des nationalsozialistischen Untergrunds vor. Sie habe gemeinschaftlich mit den gestorbenen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos unter anderem 10 Morde begangen. Die eigentlich spannende Frage ist, ob sich irgendwann in den anderthalb Jahren, seit bekannt wurde, dass das ja alles dieselben Täter gewesen sind, irgendwo Hinweise ergeben haben, die darauf hindeuten, dass sie da tatsächlich mit zu tun hatte. Weil, also, ich habe da noch so im Gehörgang, es gab mal irgendwann zwischendurch eine Aussage, so, nee, eine Tatbeteiligung wäre ihr wohl nicht nachweisbar gewesen. Na, also, so frei nach dem Motto, wenn sie denn die ganze Zeit brave Hausfrau gespielt hat und zu Hause auf die beiden Uwes gewartet hat, wenn die dann, Anführungszeichen, Döner, Anführungszeichen, ermordet haben, dann wird es ein bisschen dünn. So, aber ja, ne, gucken wir mal. Also da ist dann am Dienstag noch die Anklage verlesen worden und seitdem sind jetzt alle Angeklagten auch ganz hochoffiziell nicht nur beschuldigt, sondern auch angeklagt. So, dann gab es den Wohlstelltrag. Weil im NSU-Prozess hatte die Verteidigung des Angeklagten Ralf Wohlleben wegen einer angeblichen medialen Vorverurteilung die Einstellung des Verfahrens gegen ihren Mandanten gefordert. Ja, dass dieser Antrag nicht positiv beschieden wurde, das fällt so in die Kategorie, ja, ach. Also ich meine, weil wenn irgendwie wegen, weil die Medien sind dagegen, die Dinge eingestellt würden, das wäre ein bisschen zu einfach. Aber ja, also auch die offensichtlich erfolglosen Anträge werden dann noch gestellt. So, dann gab es Rüdati. Weil der Vorblubbernde des NSU-Untersuchungsausschusses Edati hat den Sicherheitsbehörden Versagen vorgeworfen. Im Fall der rechtsextremen Terrorzelle hätten Polizei und Nachrichtendienste vorurteilsbeladen und mit Scheuklappen ermittelt, sagte der ARD-Politiker zum Auftakt der letzten öffentlichen Sitzung des Gremiums in Berlin. Dies sei eines Rechtsstaates unwürdig. Seit wann haben wir hier eigentlich einen Rechtsstaat? Ich dachte, wir haben hier einen Polizeistaat. Ja, und wer nichts zu verbergen hat und so. Die Behörden in Bund und Ländern hätten sich nicht ausreichend ausgetauscht und die Gefahr durch den Rechtsextremismus massiv unterschätzt, faselte Edati. In seiner heutigen Sitzung hörte der NSU-Untersuchungsausschuss noch einmal Zeugen und Sachverständige. In den kommenden Monaten wird ein Abschlussbericht erstellt, über den der Bundestag Anfang September beraten soll. Na, also, was mir ja irgendwie immer noch fehlt, ist irgendeine Erkenntnis dazu, wie es denn nun eigentlich kommen konnte, dass jahrelang Nazis mordend durchs Land gezogen sind, während alle, deren Auftrag es gewesen wäre, sie daran zu hindern oder zumindest hinterher festzunehmen und vor Gericht zu stellen, geflissentlich genau das nicht getan haben. Na, dafür war ja der Untersuchungsausschuss eigentlich gedacht. So, bis jetzt sehe ich noch nichts, was auch nur aussieht wie ein Ergebnis. Aber hey, vielleicht wird es ja magisch in dem Bericht auftauchen und die Öffentlichkeit nimmt danach dann erst davon Kenntnis. Also ich meine, ich hätte eine Verschwörungstheorie, wie es denn eigentlich sein kann. Die Geheimdienste sind von Nazis gegründet worden und sind damit tendenziell eher pro-Nazi. Und haben deswegen die Polizeien beauftragt, doch geflissentlich da nicht hinzugucken. Und dann gibt es ja auch noch so ein paar vereinzelte Einzelfälle von Bullen im Ku Klux Klan und ähnliche Scheiße. Also Nazi-Bullen, die natürlich auch kein persönliches Interesse daran haben, Nazis zu verfolgen. So, das Ganze ergibt dann Sicherheitsbehörden, die geflissentlich auf dem rechten Auge nicht nur blind sind, sondern gar kein rechtes Auge haben. Ne? Aber hey, also der Untersuchungsausschuss, der endet dann da mal. So, dann gibt es eine NP-Doch-Zahl, weil der Bundestag der rechtsextremen NPD die für Mai und August anstehenden Abschlagszahlungen aus der staatlichen Parteienfinanzierung vorerst doch auszahlen muss, hat nämlich das Bundesverfassungsgericht in einer Eilentscheidung entschieden. Wenn die Partei jetzt kein Geld bekäme, könne sie im Bundestagswahlkampf nur eingeschränkt für sich werben, heißt es in der Entscheidung. Der Bundestag hatte die Auszahlung der Mittel aus den staatlichen Parteienfinanzierung gestoppt, weil die NPD eine Strafe wegen eines fehlerhaften Rechenschaftsberichts bislang nicht beglichen hatte. Oder anders ausgedrückt, das BVFG sagt, solange die Partei nicht verboten ist, reicht die nicht bezahlte Strafe nicht aus, um denen die Parteienfinanzierung nicht auszuzahlen. So, sehr geehrter Bundestag, zahlen Sie die Parteienfinanzierung. Ist eine Ansage. Also über die Schiene die NPD abzuwürgen funktioniert nicht. Na, aber es gibt ja die viel offensichtlichere Schiene, nämlich die gesamten V-Nazis nicht mehr mit Geld zu bewerfen. Wenn die dafür dann keine Informationen fallen lassen, so fucking what? Na, was sind denn an Informationen aus den V-Nazis bisher rausgefallen? Sehr geehrter NSU-Untersuchungsausschuss, haben Sie irgendwelche Erkenntnisse dazu, dass die V-Nazis tatsächlich irgendetwas geholfen haben? Wo doch inzwischen einigermaßen öffentlich bekannt ist, dass rund um die Mordnazis mehrere V-Nazis rumsaßen, dass die Geheimdienste sich da gerade mal geflissentlich alle drum drapiert haben. Das Einzige, was noch nicht öffentlich bekannt ist, ist, dass irgendwo Geheimdienste mal offiziell bei der Polizei aufgeschlagen sind und gesagt haben, so, da untersucht ihr jetzt mal nicht. Das geht euch nichts an. Das war nur ein Döner, der da ermordet wurde. Ja, ich weiß, dass Dönermorde die zu kurz gewordene Überschrift von irgendeinem Zeitungsartikel war. Aber ne, ein Sonderermittlungstrupp mit dem Namen Bosporus ist jetzt auch nicht unbedingt besser. Vor allen Dingen, wenn man sich dann mal anguckt, dass irgendwie es zwar irgendwie den Sondertrupp Bosporus gibt und da geflissentlich irgendwie immer nur in eine Richtung untersucht wird, während dann irgendwie eine Frau Kiesedöner erschossen auftaucht und plötzlich die Polizisten in Aktivitäten ausbrechen. Oh mein Gott, wir müssen alles tun, es kann doch nicht sein, dass... Ja, oder anders ausgedrückt, Bullen ermorden ist schlimmer als irgendwelche anderen Personen ermorden. Ja, weil Bullen sind ja so viel besser. So, dann gab es auch wieder einen akuten Fall von polizeilicher Kriminalstatistik, die da rausgelassen wurde. Und natürlich, Springer hat sich da als erstes drauf gestürzt. Die Metalldinger an der Tasche gefallen mir so überhaupt gar nicht, wenn die Frau damit durch die Sonne läuft und mich anleuchtet. Weil Cyberkriminalität in Deutschland hat mit rund 64.000 Fällen im Jahr 2012 einen Rekordwert erreicht. Geht aus der aktuellen polizeilichen Kriminalstatistik 2012 hervor, wie ein Springer-Erzeugnis berichtet. Demnach ist die Zahl der Fälle im Vergleich zum Vorjahr um 7,5% gestiegen. Seit 2007 habe die Anzahl der Straftaten sogar um 87% zugelegt. Die Statistik wird morgen offiziell vom Bundesinnenterror vorgestellt. Das warf bei mir dann mal wieder die Frage auf, ob so ähnlich wie bei dem Migrationsbericht, über den ein Papiererzeugnis aus dem Springer Verlag ja auch erst großen Bullshit verbreitet hat, der natürlich nicht von Herrn Friedrich und natürlich nicht aus seinem Ministerium an den Verlag geschickt wurde. Na, oder anders ausgedrückt, wie hat der Verlag Kenntnis von einem Bericht, der noch gar nicht veröffentlicht ist? Wie kann das denn sein? Und vor allen Dingen, das ist ja jetzt nun schon der zweite bedauerliche Einzelfall seiner Art. Na, plus das nächste spannende Ding, wo auch im letzten paar Kommentatoren darauf hinwiesen, so, ja, es gibt da irgendwie ein Tatmittel Internet. Das Internet ist auch das einzige Tatmittel, was in dem Bericht irgendwie namentlich erwähnt wird. Ein Tatmittel Straßen, ein Tatmittel Schienennetz. Oder ein Tatmittel Postnetz, Telefonnetz sind alle nicht dokumentiert. schon komisch, dass, also ne, wenn irgendwie mit Autos Leute getötet zum Beispiel oder verletzt werden, dann liegt da natürlich kein Tatmittelstraßennetz vor, ne, weil das Internet ist ja auch nur eine Verbindung, ein Netz. Ne? Also ja, wo bleibt denn das Tatmittelstraßennetz und dann mal irgendwie Bullshit, so von wegen, wie viele Milliarden mehr Fälle passiert sind, wo mittels des Tatmittels Straßennetz Banken überfallen wurden, weil nur durch das Straßennetz konnten die Täter entkommen. Ne? Also, Bullshit. Aber hey, Bullshit, den die Springers mal wieder vor allen anderen hatten. Was dann, wie gesagt, die Vermutung nahelegt, dass analog dem Migrationsbericht des Herrn Friedrichs Ministerium ein wenig inkontinent ist. So, Neues vom Wahlkampf. Da gab es erstmal Kaudeuer. Unionsfraktionsfasel Volker Gauder hat sich für den Fall eines Wahlsieges gegen Steuererhöhungen in die nächste Legislaturperiode ausgesprochen. Trotz der jüngsten abgesenkten... Trotz der jüngsten abgesenkten Prognose über künftige Steuereinnahmen gebe es im Augenblick überhaupt keine Notwendigkeit für Steuererhöhungen, sagte er einer Zeitung. Er könne jedoch auf keinen Fall sagen, dass dieses Versprechen auf ewig gelte. Also genau genommen gilt dieses Versprechen bis zum Wahltag. Am Tag danach hört dieses Versprechen auf zu gelten. Na, oder anders ausgedrückt, es ist reine Propaganda. Diese Aussagen überhaupt zu tätigen, zeigt, in welche Richtung der Wahlkampf geht. Nämlich, da die bösen Grünen haben ja schon angekündigt, Steuern erhöhen zu wollen. Die bösen Grünen sind böse. Jeder, der mehr als 10 Milliarden Euro auf irgendeinem Konto rumliegen hat, soll die bitte nicht wählen, sondern nur die schwarze Scheiße. Ist vom letzten Freitag. Dann gibt es C-Split-U. Der Vorschlag von Bundesfinanzminister Schäuble, das Familiensplitting auch homosexuellen Ehepaaren zu ermöglichen, hat eine Kontroverse ausgelöst. Der Finanzexperte der CSU-Landesgruppe im Bimbestag, Kalb, sagte im Deutschlandfunk, seine Partei halte ganz klar am Ehegattensplitting fest. Wollen Ehegatten splitten? Mit einem Collider? Also aufeinanderknallen? Entschuldigung. Man warte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ab und werde dann eine Entscheidung treffen. Ja, also die Aussage, die da immer wieder bei mir ankommt, ist, ja, wir brechen die Verfassung bewusst. Und wir nehmen das Ganze bewusst in Kauf, bis uns nicht jemand offiziell mitteilt, dass wir übrigens gerade die Verfassung brechen. Ja, also wenn man denn schon mal Feinde der Verfassung suchen würde, zum Beispiel so Landes- oder Bundesämter des Schutzes derselben, da hätten wir hier einen mehrfach dokumentierten Fall einer Partei, die wiederholt und bewusst in Kauf nimmt, die Verfassung zu brechen. Na ja, die NPD ist böse. Aber die NPD hat meines Wissens auch noch keine Gesetze gemacht, die vom Bundesverfassungsgericht kassiert worden wären. Die haben immer nur die Absicht. Na, die Linken kann man auch der Meinung sein, sind ganz doll böse. Die haben irgendwelche Absichten. Ja, und wie viele Gesetze haben die bisher im Bundestag? Wie keine? Na? Dann nehmen wir hier einfach mal zur Kenntnis, hier gibt es eine Partei, deren Vertreter wiederholt in der Öffentlichkeit auftauchen und sagen, Verfassung, Verschmassung. Da scheißen wir drauf. Bevor uns sich das BVFG das in schriftlich gibt, brechen wir die Verfassung einfach permanent weiter. Obwohl jedem, der irgendwie bis zwei zählen kann, also niemandem, der in der CDU oder CSU ist, klar sein kann, dass das ein Verfassungsbruch ist. Na, also ich meine, das Urteil ist doch jetzt nun schon, also seit wie lange erwartet? Und jedem ist auch schon klar, wie das ausgehen wird. Schäuble hatte jedenfalls vorgeschlagen, schwule und lesbische Paare mit Kindern steuerlich zu entlasten. Beim Familiensplitting wird nämlich das Einkommen von Eltern und unterhaltsberechtigten Kindern zusammengefasst und gemeinsam versteuert. Profitieren würden Familien mit höherem Einkommen und größerer Kinderzahl. Die SPD bezeichnete Schäubles Vorstoß als unglaubwürdig und als Wahlkampfmanöver. Ja, es ist Wahlkampf, weil das ihnen das noch nicht aufgefallen ist. Also ich meine, selbst wenn Schäuble sich jetzt hinstellt und sagt, ja, das will er sofort in ein Gesetz gießen, wird das ja nicht vor der Wahl durch den Bundestag kommen und damit kann er es voll in die Tonne treten. Das ist reiner, purer Wahlkampf, aber ja. Aber wenn sich da so ein CSU-Fritze hinstellt und sagt, na, also auf gar keinen Fall werden wir uns an die Verfassung halten. Wo kämen wir denn hin?
Das hatte ich aber nicht so, aber ich hatte die...
Na, also dann ist das so ein akuter Fall von, würden denn mal die Landes- oder Bundesämter für Verfassungsgeheimdienst ihrem Namen gerecht werden? Dann müssten die ihre fetten Ärsche in Bewegung setzen und müssten eine christlich zensierende Union voll infiltrieren. Das Verbotsverfahren, da sehe ich sogar einigermaßen Grund zu vermuten, dass die erfolgreich sein könnten. Aber hey. So, dann war am Wochenende auch großer, oder nicht ganz so großer, Parteitag einer gewissen Partei, die Zahl Pi errät, irgendwo in Bayern. Und völlig unterraschend ist da der Herr Nader mit dem Vornamen Po zurückgetreten. Hatte der ja auch schon angekündigt, von daher ja. Und es gibt jetzt eine neue politische Geschäftsführerin, nämlich Katharina Nokun, auch bekannt als Katascha. Habe ich im Dezember im CCH gesehen. Weil bei dem Vortrag, den sie gehalten hat, war ich das tatsächlich persönlich im Raum. Aber ja. Und habe noch nicht mal mehr aufgenommen. Sowas, weil da hatte ich den Podcast ja schon im Kasten. Und einen Podcast, den ich schon im Kasten habe. So, dann gab es aber auch noch weiter irgendwie Wahlprogramm, blablub. Und die Frage, ob es denn nun eine ständige Mitgliederversammlung geben sollte, wurde abschlägig beurteilt. Oder anders ausgedrückt, so richtig den ultimativen Unterscheidungsgrund, warum man jetzt diese Partei wählen sollen würde und nicht andere Parteien, der erschließt sich mir im Moment noch nicht. Also ich meine, okay, sie sind glaubwürdiger, wenn es darum geht, irgendwie der Regierung netztechnisch ans Knie zu pinkeln. Das ist aber so auch irgendwie gar nicht schwer. So, dann gibt's Zensungrün. Weil Arbeitsministerin Zensosola von den Laien eine schwarz-grüne Koalition nach der Bundestagswahl ausschließt. Ich finde es immer putzig, wenn die Politiker vor der Wahl bereits beschließen, wie sie auf gar keinen Fall koalieren wollen, unabhängig davon, wie der Wähler entscheidet. Wenn der Wähler entscheidet, 25% CDU-CSU, 25% Grüne oder 26%, dann ist es fast schon alternativlos, dass die miteinander koalieren. Wenn sich dann irgendwelche Volltrottel vorher hinstellen und sagen, nein, auf gar keinen Fall werden wir koalieren, wirft das die Frage auf, ja, also euch ist scheißegal, was die Wähler entscheiden, ja? Ja, Frau Zensosola, haben Sie gerade offiziell gesagt, Wähler Schmäler? Verfassung Schmerfassung? Ja, echt? Kann ich das nochmal in schriftlich kriegen? Die Grünen hätten mit ihren überzogenen Beschlüssen die Tür für Schwarz-Grün knallhart zugemacht. War ja klar, dass der jetzt kommt. Sagte sie einem Springer-Erzeugnis vom Wochenende. Als aberwitzig kritisierte sie die Grünen Pläne für Steuererhöhungen, die die Mittelschicht bis zum Facharbeiter treffen. Ja, jemand, der 60.000 Euro im Jahr macht. Der ist schon nicht mehr Mittelschicht. Der ist schon obere Mittelschicht. Beziehungsweise also früher TM, als es mal eine Mittelschicht gab, die es ja inzwischen faktisch nicht mehr gibt. Da war das schon oberhalb der Mittelschicht, die es früher mal gab. Aber ja. Völlig unverständlich sind die geplante Erhöhung der Hartz-IV-Sätze auf 420 Euro plus Warmmiete. Das kostet 6 Milliarden Euro und sie eine Million Menschen in die Arbeitslosigkeit, weil sich Arbeit für sie dann nicht mehr lohne. Frau Zensosola, Ihnen ist schon aufgefallen, dass es im Moment eine größere Anzahl Sklaven gibt, nämlich so bummelig eine Million, mehrere Millionen eigentlich sogar. Na, also Menschen, die nur deswegen überleben, weil sie Geld vom Staat bekommen, zusätzlich zu ihrer Sklavenarbeit, von der sie nämlich nicht leben können. Politisch verantwortlich ist da gleich nochmal wer, Frau Zensosola? Also das Geblubber ist immer wieder besonders lächerlich, aber ja. Dann gibt es auch eine Grünitik, weil die Steuerungspläne der Grünen in den eigenen Reihen auch noch auf Widerstand gestoßen sind. Es sei eine hochgefährliche Gratwanderung, mit dem größten Steuererhöhungsprogramm aller Zeiten in den Wahlkampf zu ziehen, schreibt die Grünen-Bundestagsabgeordnete Christine Scheel in einem Magazin. Eine zu hohe Gesamtbelastung von Unternehmen und vielen BürgerInnen und Bürgern bringe nicht automatisch mehr Gerechtigkeit. Blablub. Also so richtig einig sind die sich auch nicht intern. Ja, Ach. So, am Montag gab es dann auch noch Zulasch. Der stellverblubbernde CDU-Vorblubbernde Armin die Lusche verlangt nämlich deutliche Änderungen in der Einwanderungspolitik. Also Armin Laschet heißt das Arschloch. Deutschland brauche mehr Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften, sagte er in einer Zeitung. Dabei gehe es ihm vor allem um Menschen aus Nicht-EU-Staaten, weil die EU-Staaten saugen wir ja schon aus und Menschen, die qualifiziert sind und einen Job haben, dürfen da bereits einwandern. Das nennt sich nämlich Freizügigkeit innerhalb der EU. Und da kann selbst der Herr Bröhrig nichts gegen finden. Und wenn selbst der Herr Bröhrig es nicht schafft, seine rechtsextremen Botschaften dazu zu formulieren, dann weiß man, man hat einen Punkt erreicht, der schon putzig ist. Deutschland dürfe nicht mehr signalisieren, dass man eigentlich keine Zuwanderer wolle. Naja, also man will eigentlich nur Leute, die hier die Sozialsysteme finanzieren. Und wenn die davon leben können, ja, ist das gerade noch in Ordnung. Am liebsten hätte man natürlich Billigkräfte. Je billiger, desto besser. Was macht der Hund da? Die Bimbis-Republik müsse deshalb ihre kollektive Körpersprache ändern. Er könne sich vorstellen, dass die Forderung auch ins Qualprogramm der Union für die Bimbistagswahl einfließt. Ja, und wie glaubwürdig so Figuren sind, die jetzt was von Zuwanderung faseln, aber vorher dem Bröhrig nicht gesagt haben, er soll doch seine dreckige Fresse halten. Ja. Dann gibt es die CDAFD, also eine Partei, die hier irgendwie noch nie bei mir aufgetaucht ist, weil was soll ich mich mit Rechtsaußenparteien befassen? Wie einer Alternative für Deutschland. Lasst uns den Euro abschaffen. Bullshit, Bullshit. Aber da gab es dann das CDU-Generalsekret, Gröhrig, das nämlich auf Forderungen aus seiner Partei reagiert hat, die Union klar von der eurokritischen Partei AfD abzugrenzen. Das heißt, jetzt gibt es rechts von den Figuren in der Nazi-Partei auch nochmal eine weitere Partei, die völlig überraschend eine größere Anzahl Nazis angezogen hat. Nein, sowas? Wie kann denn das? Und Gröhe faselte jedenfalls in Berlin nach einer Vorstandssitzung der CDU, Deutschland gehe es auf Dauer nur gut, wenn es Europa gut gehe. Deswegen gibt sich Frau Merkel gerade große Mühe, die gesamte Weltwirtschaft in eine Rezession zu zwingen. Weil wenn der gesamten Weltwirtschaft es scheiße geht, dann geht es Europa im Moment. Wie auch immer. Also, das ist schon lächerlich. Weil, wenn man sich einfach mal die Realität anguckt, dass alle Staaten müssen gefälligst sparen, bis sie tot sind, das ist ja nun Merkels Meinung. Das ist Merkels vertretene Politik. Inwiefern das jetzt irgendwie zu so einem Bullshit zusammenpasst, also frei nach dem Motto, nee, also von dem brauchen wir uns nicht abgrenzen, weil wir machen ja sowieso andere Politik. Passt nur nicht zu der Politik, die die Partei macht. Oder anders ausgerückt. Bullshit. So, dann gab es Schattbrück, weil Stonebridge hat dann da sein Kompetenzteam, war glaube ich irgendwie der Begriff, vorgestellt, wo er irgendwie als Innenvollidiot mal wieder den Oppermann aus dem Hut gezaubert hat. Komisch, der war bei der letzten Wahl auch schon als Innenvollidiot im Hut. Dann hat er irgendwie einen DGB-Fritzen als erklärten Hartz-IV-Gegner, Agenda-Gegner auch aus dem Hut gezogen, da ist noch ein Motor flüssig. Wo auch immer es ist. Und dann irgendwie eine Designprofessorin, als die versteht das Internet. Haha, die SPD. Internet. Haha. Entschuldigung, haben Sie sich eigentlich schon mal irgendwie offiziell inhaltlich distanziert von einem gewissen Zensursola-Gesetz, für das Sie vor der letzten Wahl ganz hochoffiziell waren? Dann nach der Wahl die Schläge eingesteckt haben und festgestellt haben, so, jetzt sind wir mal offiziell dagegen. Na, und hat vor allen Dingen mal ein Herr Dörrmann zugegeben, dass er Scheiße gelabert hat. Weil solange das nicht passiert ist, sind sie in der Geschichte nicht glaubwürdig. Mal ganz davon abgesehen, Mr. Stonebridge, was ist denn mit dem Lügenschutzgeld? Was ist denn mit Bestandsdatenauskunft, Herr Stonebridge? Na, solange sie sich von der ganzen Scheiße nicht distanzieren und so eine Scheiße im Bundestag auch in der Opposition abnicken, wo man noch nicht mal mehr mit Koalitionsdisziplin argumentieren kann. Solange brauchen sie mit dem Internet gar nicht erst vorbeikommen, weil solange sind sie nicht glaubwürdig und dürfen bitte die Füße wieder unter den Tisch packen und ihre Fresse halten. So, dann gibt es den Loshofer. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hat nämlich Politiker der baden-württembergischen CDU als Loser beschimpft. CSU-Vorstandskreise bestätigten einen Bericht von einem Magazin, wonach der Parteichef intern über die CDU-Spitze im Nachbarland gelästert hatte. Von den beiden Losern lasse ich mir nichts sagen, polterte Seehofer demnach in Richtung des CDU-Landeschefs Thomas Strobel und des Fraktionschefs Peter Haug. Strobel hatte sich nämlich in einer Zeitung über die CSU-Verwandtenaffäre ausgelassen. Dieser habe ein Geschmäckle. Also ich finde es ja nur putzig, wenn ausgerechnet die Pfeifen in der Union auf die Pfeifen in der Union einhauen, weil da trifft es dann immer die Richtigen. Na, egal wer gewinnt, dann ist mir scheißegal. Aber ja, natürlich, die Geschichte hat ein Geschmäckle. Ja, und ja, das sind auch Loser, hast ja auch recht. Also von daher, Popcorn? Wo habe ich meinen Popcorn-Vorrat, meinen strategischen? So, genau, das dazu. Dann gibt es Kerimi, weil die USA nach den Worten ihres Außenministers Kerry deutliche Hinweise für einen Chemiewaffeneinsatz durch Regierungstruppen im Syrien-Konflikt hätte. Kerry äußerte sich in einem Online-Gespräch mit Internetnutzern. Er sagte zudem, massakriere das Regime von Machthaber Assad, sein Volk mit Scud-Raketen und anderer Artillerie. So, alles ausgerückt, der Kerry hängt sich ganz weit aus dem Fenster und sagt, naja, die Regierungstruppen waren's. Komisch das, weil also alles, was ich an Hinweisen bisher kenne, ist das Dorf, was da angeblich mit Chemiewaffen behandelt worden sein soll, wäre regierungstreu gewesen. Herr Kerry, können Sie vielleicht mal irgendwie erklären, welchen Grund es geben sollte, warum Assad so dämlich sein sollte, seine eigenen Leute mit Chemiewaffen zu bewerfen? Halten Sie den für so total dämlich? Also, aber ja, also da gibt es jetzt irgendwie immer wieder mal verschiedene Geschichten. Die eine Seite sagt so, die andere Seite sagt so. Was für mich dabei übrig bleibt, ist, so richtig klar ist nicht, wer jetzt da nun eigentlich wen womit beworfen hat. Vielleicht waren es Chemiewaffen, wahrscheinlich sogar. Aber wer jetzt nun wen beworfen hat, ja. Also mir ist das nicht klar. So, dann gibt es Pharmatests aus der Kategorie. Nein, ach! Westliche Pharmakonzerne haben nämlich in mehr als 50 DDR-Kliniken hunderte Medikamentenstudien in Auftrag gegeben, berichtet ein Nachrichtenmagazin, das sich unter anderem auf Akten der Staatssicherheit beruft. Danach dienten in der DDR bis zum Mauerfall in rund 600 Krankenhäusern mehr als 50.000 Menschen als Testpatienten, etwa für Chemotherapiemittel und Herzmedikamente, oft ohne es zu wissen. Dabei sei es auch zu Todesfällen gekommen. Laut dem Magazin mussten daher mehrere Testreihen abgebrochen werden. Und die Bösen sind natürlich nicht die Konzerne, die so eine Scheiße in Auftrag geben, sondern die Bösen sind natürlich die bösen DDR-Leute, die so eine Scheiße mitgemacht haben. Also genau genommen sind die Bösen eigentlich beide Seiten. Erstmal hat es da Konzerne, die überhaupt keine Skrupel damit haben, Menschenversuche zu machen. Und auch offensichtlich unsichere Medikamente an Menschen ausprobieren zu lassen. Und dann gibt es da Leute, die das auch tatsächlich machen. Ups. Aber das ist irgendwie in der Öffentlichkeit nicht so breit getreten worden, wie ich es gerne gehabt hätte. Dass man da nämlich zum Beispiel mal darauf hinweist, so ja, übrigens, dann so irgendwie Männchenversuche finden auch heute immer noch statt. Die finden jetzt nicht mehr in der DDR statt, weil es gibt ja keine DDR mehr. Aber dafür gibt es in, wo war denn das? Indien? So, die Pharmakonzerne sind einfach in andere Billigländer ausgewichen und machen da halt irgendwelche Männchenversuche. Also die machen sie immer noch. So. Ja? Und jetzt kann man da auch nicht mal mehr die böse DDR beschuldigen. Sowas. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt auch diese Woche mal wieder Alison Krow mit dem hier 8. Titel aus dem Album Little Light Originals, der den Namen Wedding Song trägt, 4 Minuten 2 lang ist. Bei Yamendo, mal irgendwann Creative Commons lizenziert, herniedergeladen. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom, was haben wir denn hier, 6. Mai, in dem der Herr Küppersbusch sich zur BER-Öffnung auf Raten in 3 Minuten 3 ins Benehmen gesetzt hat. So, kriegt er dann auf und in die Ohren. Wo ist denn Teil 1 hin verschwunden? Ich finde, der übertreibt es ein bisschen mit dem Halt Completed. Ja, tatsächlich, da ist er und grün. Gut, dann halten wir den und er ist weg. Ja, wie auch immer. Jedenfalls, ach, das ist eine neue Version, deswegen darf er das auch anders handhaben. Ja, ja. Howsoever, dann wünsche ich mir erstmal Feedback. Und zwar, wenn ihr das hier euch angehört habt und jetzt irgendeine Meinung habt dazu, weil zum Beispiel ihr findet das alles scheiße, was ich hier mache und ihr werdet mich nie wieder anhören, dann dürft ihr das gerne in eine Papiertüte reinbrüllen und die danach in den Müll werfen. Wenn ihr irgendeine andere Meinung habt, dürft ihr die, also Lob, immer unbegründetermaßen in meine Richtung kommunizieren. Kritik nur mit ausführlicher Begründung und dann auch nur ganz selten. Dürftet ihr in meine Richtung kommunizieren, zum Beispiel, indem ihr einen Kommentar im compiblog.de unter dem Eintrag zu Kompa 375 Teil 1 einstellen könntet. Ihr könntet das Ganze natürlich auch in eine E-Mail verpacken, die ihr an compiblog@gmail.com adressiert. Oder in den Tweet oder in den app.net-Post, natürlich dann mit entsprechend weniger Zeichen, die ihr an den jeweiligen Account namens @compot adressieren dürftet. So, und dann? Dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Feedback geben wollen würdet, wäre ich herzlich dankbar. Bin ich? Bin halt nicht. So. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Wedding-Song von Alison Krauss und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
At the turning of another moon, comes time to end this day, and only so many have to pass as can do.
ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Vor fast einem Jahr sollte der neue Flughafen Willy Brandt in Schönefeld mal wieder eröffnet werden. Die Älteren erinnern sich. Insgesamt wurde viermal nichts aus dem Eröffnungscountdown. Also wird jetzt die Taktik gewechselt. Flughafenchef Hartmut Medon hat im RBB angekündigt, dass der Flughafen BER nun scheibchenweise eröffnet werden soll.
Ich glaube, dass wir hier nicht Weihnachten, Ostern auf einen Tag legen können, sondern dass wir einfach vernünftig, was ist machbar. Und wir müssen nicht alle an einem Tag umziehen. Gibt es überhaupt gar keinen Grund dafür. Und wir werden das also scheibchenweise machen.
Eröffnet werden soll Stück für Stück, was fertig ist und Tegel dementsprechend länger offen gehalten werden. Das sagt zumindest der Flughafenchef.
Es kommentiert jetzt Friedrich Küppersbusch. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Morgen.
Den Flughafen also scheibchenweise eröffnen. Was halten Sie von dieser Medon-Idee?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der den Fluggesellschaften sagen will, na, ihr könnt doch schon mal rüber und ihr dürft noch in Tegel bleiben, so dass die Passagiere dann sagen, Mensch, fliegst du morgen früh von Tegel oder bist du schon doof? Weil das ja als unattraktiv gilt mit dem BER. Mir fällt gerade bei eurer Anmoderation auf, Willy Brandt war gar nicht so lange Bundeskanzler, wie der Flughafen schon nicht eröffnet wird, der nach ihm heißt. Das kennen wir hier im Westen aber und finden die liebe Berlinerinnen, Berliner, liebe Brandenburger und Burgeretten, Kölner Dom, 600 Jahre, da liegt die Latte.
Also Hartmut Medon gilt ja vielen als Witzfigur, zudem wird ihm vorgeworfen, dass er die Bahn kaputt gespart habe, seit er am BER ist, hat man aber zumindest den Eindruck, dass der Stillstand vorbei ist, wie auch immer, ist er doch der richtige Mann für den BER.
Also bei Air Berlin war auch in dem Moment, wo der da Chef wurde, wurde jede Verspätung natürlich ihm persönlich gewidmet. Weiß ich nicht, dafür sind so Strukturen zu groß. Wir haben jetzt auch praktisch die Idealkonkurrenz, denn die beiden Unterschiede, die man machen kann, ist, wenn ich irgendwas baue, dann mache ich das selber, weil ich denke, ich sollte da überall kontrollieren oder vielleicht habe ich auch den nötigen Sachverstand. Das ist inzwischen das Konzept von Berlin. Es ist noch nicht so ganz eindrucksvoll aufgegangen. Oder ich sage, ich suche mir das beste Unternehmen, gebe denen ein extra Geld und sage, ihr verdammt nochmal seid vertraglich verpflichtet. Alles zu bauen, was noch zu bauen ist, alles zu planen, eine externe Qualitätssicherung, also sowas wie ein BauTÜV herbeizuholen und einen Eröffnungstermin zu garantieren. Und das dazu hat sich Kollege Olaf Scholz in Hamburg mit der Elbphilharmonie jetzt entschlossen. Das kostet ihnen dann mal 195 Millionen Euro mehr, aber er sagt, so, jetzt muss Hochtief, das ist das Unternehmen, das ursprünglich auch den BER bauen sollte, jetzt sind die in der Verantwortung, die kriegen Kohle, die müssen liefern. Ich finde diesen, also ich will jetzt wirklich nicht da irgendwie die Kapitalisten stark reden oder sagen, von Bauunternehmen muss man sich halt verarschen lassen, aber jeder, der privat schon mal sein Kachelparadies, seine Toilette hat sanieren lassen, da sagt der Bauunternehmer, okay, das mache ich in 2 Tagen, nachher dauert es halt 14 Tage. Das ist am Bau so. Ich finde an Medons Strategie ganz okay zu sagen, ey, jetzt beruhigt euch mal. Kann ich nicht falsch finden.
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.